beim Podcast der Baptisten Reutlingen. Besuchen Sie auch unsere Webseite unter www.baptisten-reutlingen.de.
Jesus, meine Freude. Ihr Lieben, wir haben letzten Sonntag eine Gebetspredigtreihe begonnen. Ja, Gebetspredigtreihe. Wir wollen ja nicht nur hören, was Gebet ist und wie das geht, sondern wir wollen es auch tun. Wir wollen beten, wir wollen mit Gott ins Gespräch kommen. Aber diese Fragen zu diesem Thema sind ja immer wieder brennend. Wie bete ich richtig? Wie bete ich richtig? Ich meine, so richtig, dass meine Gebete auch erhört werden. Wie bete ich richtig? Habt ihr eine Idee? Vielleicht so wie die zwei Brüder, Lukas und Micha, vor dem Zu-Bett-Gehen. Am nächsten Tag hat Lukas Geburtstag, darum betet er und schreit ganz laut: Gott, bitte, ich wünsche mir eine Modelleisenbahn. Ich wünsche mir ein neues Fahrrad und ein ferngesteuertes Auto. Amen. Micha dreht sich zu Lukas und sagt mal: Lukas, was brüllst du denn so? Gott ist doch nicht taub. Nein, erwidert Lukas, aber Oma. Wie betet man richtig? Wir wollen ja schließlich, dass unsere Gebete auch erhört werden, sonst ist das ja eine für viele gefühlte Zeitverschwendung. Wie betet man richtig? Es ist eine Frage, die häufig gestellt wird, auch gerade von Nichtchristen. Und ich möchte euch Gebetsprofis doch mal fragen, die ihr schon seit so vielen Jahren betet. Wie betet man richtig? Habt ihr eine Idee? Von Herzen. Kommt es? Bitte? Ein ernstliches Gebet. Durch den Heiligen Geist, was haben wir noch gehört? Man betet einfach. Genau, man betet einfach. So einfach kann es sein. Wisst ihr, wer so fragt, wie man richtig betet, der setzt voraus, dass es ein richtig und ein falsch gibt. Wer so fragt, der hofft auf eine kurze Anleitung zum Gebet, damit es funktioniert. So nach dem Motto: beim Beten musst du eine besonders andächtige Stimmung haben. Beim Beten musst du den Kopf neigen und die Augen schließen. Beim Beten musst du sitzen oder knien. Beim Beten musst du, ja, was muss ich denn alles beim Beten? Wie betet man richtig? Ich meine so richtig, dass Gott Gebete erhört. Und nicht das, was viele so Tag ein, Tag aus erleben, ein Beten gegen die weiße Wand. Wisst ihr, dahinter steckt der große menschliche Wunsch herauszufinden, ob es nicht ein Wie gibt, ein Wie, eine bestimmte Art und Weise, eine Gebetsformel, wie man mit Gott reden muss, welche Worte Gott im Himmel besonders imponieren, welche Gebetshaltung besonders förderlich ist. Und das ist schon ganz interessant, denn 2/3 der deutschen Bevölkerung betet, obwohl nur etwas mehr als 50% an irgendeine Art Gott glaubt. Wir kommen vom Gebet nicht los, aber klappen will es nicht recht. Wie mache ich es, dass es funktioniert? Wenn ihr die Hoffnung hattet, heute zu erfahren, wie es funktioniert, dann muss ich euch bei dieser Predigtreihe sehr enttäuschen. Ich werde euch nicht zeigen können, wie Gott oder das Gebet funktioniert. Denn beim Beten geht es nicht um das Wie. Beim Beten geht es nicht um Regeln, die man befolgt. Es geht beim Beten einzig um eine Person, zu der man betet. Das ist eigentlich alles, was man über das Gebet wissen muss. Beim Beten geht es um die Person, zu der ich bete. Oder anders ausgedrückt, und ihr seht es an der Wand, es gibt keine Gebetslehre ohne Gotteslehre. Es gibt keine Gebetslehre ohne Gotteslehre. Es geht um die Person, zu der ich bete. Davon hängt alles ab. Wir fragen nach dem Wie. Wie können wir es machen, dass es klappt? Und Jesus sagt: so sollt ihr beten. Vater, unser im Himmel. Vater. Darum möchte ich heute Morgen mit euch nur über den vielleicht kürzesten Predigtext nachdenken, den ich je hatte. Ihr seht ihn auch an der Wand. Vater, Amen. Matthäus 6, 9 und 13. Vater, Amen. Also über das erste und das letzte Wort des Gebetes. Das sind auch die beiden Predigtpunkte. Erstens, Vater. Oder ich nehme das noch hinzu, Vater unser im Himmel. Vater. So hat Jesus in seiner persönlichen Bibelschule das seinen 12 Jüngern erklärt. Nicht Gott, Gott als Chiffre für alles Übernatürliche und Transzendente, G-O-T-T, als diffuse, unbegreifliche und unpersönliche Macht im Universum. Ganz einfach. Vater, Vater. Gott, ich meine, den Namen G-O-T-T ist natürlich kein Name für Gott. Gott heißt ja nicht Gott. Er heißt auch nicht Deus im Lateinischen oder God im Englischen. Er heißt auch nicht Dieu im Französischen oder Bock oder Bug in den slawischen Sprachen oder die türkisch oder arabische Übersetzung des deutschen Wortes Gott heißt Allah. Auch das ist kein Name. Jeder und jede von uns versteht ja was ganz anderes unter dem Namen Gott. Jesus aber sagt, wenn ihr betet, dann betet so, Vater. Wir Christen beten zum Vater, so die Gebetspraxis des Neuen Testamentes. Vater, diese Anrede drückt die tiefste, die innigste und höchste Anrede Gottes aus. Jesus selbst redet so mit seinem Vater. Er, der einzige Sohn des Vaters. Er, der den Vater von Angesicht zu Angesicht kennt. Der den Vater reden hört und handeln sieht. Der den Willen des Vaters tut. Der dem Vater gehorsam ist. Ja, gehorsam bis ans Kreuz. Und der Vater, er legt Jesus alles in seine Hände. Alle Macht im Himmel und auf Erden. Vater. Ganz einfach, Jesu Anrede bedeutet auch Fürsorge und Vertrauen, auch im Blick auf die unüberwindbaren Mauern des Lebens, seines Lebens und unseres Lebens. Der Vater sieht mehr. Vater, eine Einladung, Gott zu vertrauen. Das beste Beispiel gibt Jesus selbst. Er schläft im Boot während des Sturmes und fragt seine Jünger, habt ihr noch keinen Glauben? In der schwersten Stunde blickt er zum Vater und am Kreuz ruft er, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Das Neue Testament spricht von Gesprächen zwischen dem Vater und dem Sohn. Manche biblischen Schreiber haben so eine himmlische Unterhaltung mitgehört. Jesus betet und Vater hört. Es herrscht tiefes, ungetrübtes Einvernehmen. Vater liebt seinen Sohn, der Sohn ehrt und liebt den Vater. Wisst ihr, und keiner will hier dominieren. Keiner will Platzhirsch sein. Keiner neidet dem anderen die Ehre, die ihm widerfährt. Nie ruft Vater, hallo, heute beim Singen und Beten? Ist Jesus häufiger vorgekommen als ich? Jeder gönnt dem anderen das Beste. Und diese tiefe Liebe und Hingabe fließt auch nach außen. In diese tiefe Liebeshingabe werden wir mit hineingenommen. Die schafft Raum, Raum zum Leben, Raum zum Atmen, Raum zum Loben, zu vollkommener Freude. Wisst ihr, diese Beziehung, diese Liebe schafft Freiheit. Darum wurde Schöpfung, darum hat Gott etwas geschaffen, weil er geliebt hat, weil er sich mitteilen wollte. Darum kam Jesus, deshalb kommt der Heilige Geist zu uns. Was für eine Freiheit und was für eine Einheit der Liebe. Rob Bell, der amerikanische Theologe, hat das einmal so ausgedrückt. Im Zentrum des Universums ist nichts als selbstlose, als aufopfernde Liebe. Im Zentrum des Universums ist kein gähnendes schwarzes Loch namens G-O-T-T. Keine launische, mal dunkle, mal helle Seite der Macht. Kein apathisches, höchstes Wesen. Nein, kein stummes Schicksal. Im Zentrum des Universums werden wir selbstlos und hingebungsvoll geliebt vom Vater, der den Sohn liebt, und vom Sohn, der den Vater liebt. Wisst ihr, und durch Jesus werden wir Christen in diese Gottesbeziehung mit hineingenommen. Darum beginnt das Gebet nicht mit einer frommen Übung. 5 Dinge, die man zum Gebet wissen muss. Nein, mit einem einzigen Wort. Das ist die Eingangspforte. Wenn wir beten, Vater, so beschreibt uns Jesus Gott, persönlich, nahbar, treu, liebevoll, heilig, gerecht, aber eben nicht launisch. Vater, gerne lesen wir die Geschichten in der Bibel von uns her, von den Protagonisten, zum Beispiel die Geschichte in Lukas 15 vom verlorenen Sohn. Und schnell identifizieren wir uns auch mit dem jüngeren Sohn, der zu Lebzeiten seines Vaters dreist nach seinem Erbe verlangte und das Vaterhaus verlassen, ja, um das ganze Erbe vergeudet hat. In dieser Rebellion des jüngeren Sohnes erkennen wir dann unsere Rebellion. Darum ist dieses Gleichnis bekannt als das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Einige Theologen haben den Einwand gebracht, warum das Gleichnis nicht von den beiden Brüdern genannt wird. Schließlich verbockt es sich der ältere Bruder ebenfalls mit dem Vater. Er lebt ja schließlich im Hause des Vaters und ist doch mit dem Herzen meilenweit von ihm entfernt. Da ist keine Liebe und Innigkeit zum Vater, sondern sture Religion. Diese Religion stößt sich an der Barmherzigkeit des Vaters. Sowas wie Erbarmen, Mitgefühl und Sündenvergebung sind für religiöse Menschen schwer zu schluckende Kröten. Denn man kann keine Fehler machen. Man muss alles richtig machen. Ja, aber man könnte solche Texte auch von Gott her lesen, vom Vater. Ist euch eigentlich aufgefallen, dass der Vater in dieser Geschichte, in dieser weltbekannten Geschichte vom verlorenen Sohn, die einzige Konstante im Gleichnis ist? Während andere Personen sich ändern, hin und her gerissen sind, bleibt der eine Vater beständig. Ein liebender, souveräner Vater, der weiß, dass ein Kind bleibt, auch wenn es stur ist, auch wenn es rebelliert oder wenn es religiös wird. Vater, damit beginnt ein Gespräch mit Gott, der uns sein Ja gegeben hat und es nicht einfach zurücknimmt. Die Konstante im Universum, Vater, der Garant für Leben und für Hoffnung, Vater, unsere persönliche Anlaufstelle im Gebet. Darum sagt Jesus, darum sollt ihr so beten, Vater. Und Matthäus legt nach, er zitiert Jesus, denn euer Vater weiß, was ihr bedürft, ehe ihr ihn bittet. Was ist das nur für ein Vater? Wir Menschen haben nur ein einziges Problem mit dem Gottesbild, Gott als Vater. Und das Problem sind irdische Erfahrungen mit unseren irdischen Vätern. Lieber einen Vater, der räumlich nicht da, aber immer ansprechbar ist, als einen, der jeden Tag da ist, aber auf dem Flur nur brummelnd an einem vorübergeht. Was für ein schreckliches Zitat, oder? Das hat Miriam Müntefering, die Tochter von Franz Müntefering, in einem Stern-Interview 2008 über ihren Vater ausgedrückt. Ein Vater, der räumlich anwesend, aber geistig abwesend war. Und doch ist dieses Beispiel von Miriam Müntefering nur ein sehr abgeschwächtes Beispiel für all die Leiden, die Kinder durchmachen müssen aufgrund ihrer Väter. Darum sagen einige das Wort Vater, das kann ich niemals in den Mund nehmen. Wisst ihr, Jesus wird all das im Blick gehabt haben, denn die Welt ist in den letzten 2000 Jahren ja nicht schlechter geworden. Gefühlt vielleicht, aber sie ist nicht schlechter geworden. Ganz unscheinbar fügt er der Anrede Vater noch etwas hinzu. Vater unser im Himmel. Dadurch macht Jesus deutlich, Gott ist weder Mensch, Gott ist weder Mann noch Frau, Gott ist Gott. Mann und Frau sind Geschöpfe. Der Vater im Himmel ist derjenige, der all denen nahe ist, die vielleicht kein gutes Verhältnis zu ihren irdischen Vätern haben. Er ist all denen nahe, die ein schlechtes oder die eine sehr schlechte Beziehung oder gar keine Beziehung zu ihren Vätern knüpfen konnten. Es ist eben unser Vater, der du bist im Himmel. Dahinter steckt noch viel mehr. Ohne Jesus wüssten wir gar nicht, dass der große Gott unser Vater ist. Erst durch die Gabe des Heiligen Geistes ist es möglich, Gott mit Vater, ja mit Abba, Papa anzusprechen. Und zwar egal, Und unabhängig davon, ob wir gute oder schlechte Erfahrungen mit unseren Vätern gemacht haben, Paulus schreibt in Römer 8, wir können es mitlesen, denn ihr habt nicht einen knechtischen Geist empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsstet, sondern ihr habt einen kindlichen Geist empfangen, durch den wir rufen, Abba, lieber Vater. Der Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Der Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Ihr Lieben, wer von uns nimmt das ernst, was der Heilige Geist uns hier in Paulus im Römerbrief bezeugt und beginnt seine Gebete mit Abba, lieber Papa? Eine Provokation Jesu damals, so über Gott zu reden, so innig und vertraut hat niemand im Judentum gewagt, mit Gott zu reden. Abba, lieber Papa, versuch das doch mal kommende Woche. Der Heilige Geist ermöglicht es dir. Nicht dein irdisches Vaterbild schränkt es ein, sondern der Heilige Geist befähigt dich dazu. Von uns aus könnten wir nicht so mit Gott reden. Von uns aus wäre es unmöglich. Ja, und da wäre noch ein kleines Wort, unser. Wir beten, Vater, unser. Es gibt hier kein Vater mein. Das war Jesu Anrede an den Vater. Er war der Sohn. Natürlich gibt es ein persönliches Gebet, doch dieses Vater unser verbindet alle Jünger zu allen Zeiten, die so beten wollten, wie Jesus es tat. Es gibt ein gemeinsames Gebet aller Christen, weil es ein gemeinsames Anliegen gibt und weil wir alle einen gemeinsamen Vater haben. Vater unser im Himmel. Wisst ihr, dieser Blick verbindet. Er schafft Einheit. Da geht es nicht um die Streitereien zwischen Christen, die sich gegenseitig den Glauben absprechen. Wir müssen nur bedenken, dass im Baptismus dieses Gebet abgelehnt wurde über Jahrzehnte als das Gebet der Landeskirche. Unglaublich, oder? Unglaublich. Vater unser im Himmel. Dieses Gebet schafft Einheit. Der Blick auf den Vater schafft Einheit. Gemeinsames Gebet verbindet. Gerade für uns individuell betenden Baptisten eine Gebetsschule. Vater unser, der du bist im Himmel. Und das zweite und letzte, zweitens Amen. Also erst Vater, dann Amen. Erst 5 und dann 4 Buchstaben. 2 kurze Worte. Kürzer, ihr Lieben, war, glaube ich, kaum ein Predigtext, den wir gemeinsam gelesen haben. Und solche Kürze hat meist noch die Folge, dass man sich so einen Predigtext gut merken kann. Vater, Amen. Viel bekannter als das Wort Amen kann ein Predigtext schließlich nicht sein. Kommt es doch mehrfach im Gottesdienst vor, immer wenn wir Amen sprechen. Es heißt ja, so sicher wie das Amen in der Kirche. Und wahrscheinlich erinnert sich mancher von uns noch aus Kindertagen, wie sehnlich man das Amen nach der Predigt erwartet hat. Vielleicht nicht nur aus Kindertagen. Wisst ihr, das Amen scheint so etwas wie ein feierlicher Punkt zu sein, so haben wir das Gefühl. Gleichbedeutend mit Schluss, mit Ende oder wie man heute sagt, ich habe fertig. Aber auch wenn es uns aufgrund unserer Gewohnheit oft so erscheint, so trifft diese Deutung von Amen im Sinne von Ende und fertig den Sinn dieses hebräischen Wortes überhaupt nicht. Ihr seht es an der Wand, der Wortstamm, der in diesem Wort Amen steckt, bedeutet etwas ganz anderes, nämlich fest sein, zuverlässig sein. Und die zugehörigen Substantive bedeuten Wahrheit, Glaube, Gewissheit, Vertrauen. Deshalb ist das Amen seinem Wortsinn nach eine Bekräftigung von etwas, das gerade gesagt wurde. Eine Bekräftigung. Bekräftigung des Wortes Vater und all der Inhalte, die da drin stecken. Unser Amen bekräftigt das, was gesagt wurde, nach dem Motto, so ist es. Dem stimme ich zu. Oder die Bekräftigung einer Bitte kann es auch bedeuten. So soll es geschehen, so möge es sein. Dieses Amen stimmt in das Gebet ein. Es bekräftigt das, was wir miteinander beten. Und es bekräftigt die Verheißungen Gottes im Gebet. Es drückt Zuversicht aus und die Hoffnung und Gewissheit, dass das Gebet zum Aber erhört wird. Wir können es noch einfacher und anspruchsvoller formulieren. So wie der Systematikprofessor Herle. Er sagt, das Amen ist Ausdruck des Glaubens. Das Amen ist Ausdruck des Glaubens. Und darum klingt es zwar übertrieben, ist es aber nicht, wenn man das Amen als ein Grundwort des Glaubens bezeichnet. In diesem einfachen kleinen Wort findet das Vertrauen auf Gott und seinen konzentrischen Ausdruck. Darin sprechen wir, sei es mit Gewissheit oder Klarheit, ja oder vielmehr ganz ängstlich, mit Zittern und Zagen und begleitet von Anfechtung und Zweifel, wir sprechen das aus, was uns gewiss geworden ist, das, worauf wir im Leben um Sterben vertrauen wollen, das, was wir von Gott an Gutem und an Erfüllung erwarten, 2014. Wisst ihr, und das könnten wir wieder falsch verstehen, mit dem Appellohr hören, ich muss stark sein, ich muss kräftig Amen sagen, ich muss mich zusammenreißen, ich muss, ja, was muss ich denn überhaupt? Ihr Lieben, mit dem Amen hängen wir uns an Gottes Verheißungen. Die Verheißung, die Gott uns gegeben hat in Jesus Christus. Die Verheißung, dass er uns mit hineinnimmt in die Beziehung zwischen Vater und Sohn und wir Vater sagen können. Wer Amen sagt, der bekennt. Auf dein Wort hin, Vater, will ich glauben. Auf dein Zuspruch. Das heißt aber auch, mit dem Amen antwortet die christliche Gemeinde auf die gehörte Verheißung, auf die gehörte Liebe des Vaters, auf die Gnade unseres Herrn, Jesus Christus. Amen, so kurz. Ich möchte euch was vorlesen aus dem großen Katechismus von Martin Luther. Ich habe ihn etwas gekürzt. Zu diesem einen Wort Amen. Ihr könnt mitlesen, da heißt es, also hat uns Gott aufs Kürzeste vorgelegt alle Not, die uns immer anliegen mag, dass wir ja keine Entschuldigung haben, das Beten zu unterlassen. Aber da liegt die Macht an, dass wir auch lernen, Amen dazu sagen. Das ist nicht Zweifeln, dass es gewisslich erhört sei und geschehen werde. Denn es ist nicht anders, denn eines ungezweifelten Glaubenswort, der dann nicht auf Abenteuer betet, sondern weiß, dass Gott nicht lügt, weil er es verheißen hat zu geben. Wo nun aber solcher Glaube nicht ist, da kann auch kein gerechtes Gebet sein. Darum ist es ein schändlicher Wahn derer, die also beten, dass sie nicht von Herzen Ja dazu sagen und gewisslich schließen, dass Gott erhört, sondern bleiben in dem Zweifel und sagen, wie sollte ich so kühn sein und rühmen, dass Gott mein Gebet erhöre? Bin ich doch ein armer Sünder? Das macht, dass sie nicht auf Gottes Verheißung, sondern auf ihre Werke und eigene Würdigkeit sehen, womit sie Gott verachten und Lügen strafen, deshalb sie auch nichts empfangen. Luther folgert daraus, siehe, so viel ist Gott daran gelegen, dass wir gewisslich sein sollen, dass wir nicht umsonst bitten und dass wir auf keine Weise unser Gebet verachten. Ihr Lieben, Gott ist daran gelegen. Wir werden mit dem ganz kurzen Gebet, Vater Amen, in etwas hineingenommen, das Gott vorbereitet hat. Wie bete ich richtig? Blöde Frage, oder? Jesus lehrt uns, in Beziehung zu treten. Eine Beziehung zum Vater, zum Papa. Und er macht uns Mut, Amen zu sagen und Gottes Verheißung ernst zu nehmen, sich an sie zu hängen. Darum ist das Gebet eigentlich ganz kurz. Vater, Amen. Und die Gemeinde antwortet mit einem Amen.